Unter der Rubrik Newcomer werde ich immer wieder spannende Physiotherapiepraxen vorstellen, die jünger als 5 Jahre alt sind. Los geht es mit der Hamburger Praxis Sustainable Power. Alice und Johannes haben den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und überzeugen in Hamburg mit einem modernen Praxiskonzept. Wie sie diesen Weg gemeistert haben und vor allem, was sie in Zukunft anders machen würden, erfahrt ihr in der neuen Folge von Physio Vibes Newcomer. Diese Folge ist für alle spannend, die den Weg in die Selbstständigkeit auch wagen wollen oder ihrer aktuellen Praxis einen neuen Anstieg verpassen wollen. Also viel Spaß beim Zuhören mit Physio Vibes Newcomer.
Physio Vibes. Physio. Physio Vibes. Physio Vibes. Dein Podcast rund um die Physiotherapie. Powered by Kimocho Physiotherapie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Physio Vibes. Heute bin ich in Hamburg bei Alice und Janni bei Sustainable Power. Herzlich willkommen im Podcast.
Hi.
Danke, dass wir dabei seid.
Ja, voll.
Ja, schön, dass ihr da seid. Erzählt kurz, wer seid ihr? Was macht ihr? Alice, fang doch einfach mal an.
Okay, ich heiße Alice. Ich bin auch Physiotherapeutin gelernt, Trainerin und bin nach Hamburg gezogen vor... Ja.
Vor ein paar Jahren.
Irgendwie so 2018, 19, als ich meine Physiotherapie-Ausbildung fertig gemacht habe. Und seitdem wohne ich hier, ist meine Wunschstadt. Mhm. Kann mich hier sportlich gut ausleben, Radfahren und Laufen. Und habe jetzt hier eine Firma gegründet oder zwei. Ja,
ja, cool, spannend. Bei dir, Janni?
Ja, ich bin Janni, ich bin Hamburger quasi.
Okay. Ist der Local unter euch.
Ja. Sein Alter sagt man mittlerweile nicht mehr, ne?
Nö, sag
ich. Sag ich auch nicht.
Also hast du die 30 schon vorne dran.
Nein.
Ey, wir sind viel zu jung, um zu sagen. Das kann man eigentlich mal sagen. Also, das ist ja eigentlich voll krass. Also, was heißt voll krass? Aber wir sind beide
27.
Ja, ne? Okay. 27, also vielleicht gar nicht so
96
schlecht.
96.
Okay. Ja.
Und ja, ich habe die Physiotherapieausbildung auch hier in Hamburg gemacht.
Mhm.
Hab eigentlich nicht so richtig einen Trainerschein. Ich habe aber früher Trainings gegeben, habe so einen Functional Training Schein und durch die Leistungsdiagnostik Fortbildung bei dem Vincent Vermeulen haben wir dann sehr starke Trainingseinblicke bekommen. Genau, und dann haben wir vor ein paar Jahren die erste Firma gegründet und dann seit letztem Jahr hier die Praxis.
Mhm. Cool. Ja, es ist ja immer, man sagt so leicht, eine Firma gegründet, aber es ist ja immer eine Geschichte dahinter. Also, wie ist denn eure persönliche Story? Wie habt ihr euch auch kennengelernt und wie kam es dann dazu, dass ihr gesagt habt, hey, das passt so gut, wir starten jetzt gemeinsam durch?
Soll ich mit UG anfangen? Ich mach mal.
Hör mal.
Also, wir haben beide ja manuelle Therapie-Fortbildung gemacht, haben ein IFAM-Konzept, das beides hier in Hamburg. Man hat ja schon fertig ausgebildete Physios, haben uns da kennengelernt, haben gemerkt, das passt eigentlich ganz gut so von der Art und haben uns natürlich auch ausgetauscht über, wie arbeiten wir. Wir waren, glaube ich, so einer der wenigen, die halt irgendwie sehr sportbegeistert da waren oder ähnliche Hobbys teilen. Haben uns dann irgendwie da so ein bisschen gefunden, haben gemerkt, okay, cool. Und als wir dann Sportfortbildung gemacht haben in Österreich und dann zurückgefahren sind, waren wir eigentlich so hyped von dem ganzen Thema, dass wir im Auto schon das Logo gemalt haben und gesagt haben, so, okay, das müssen wir unbedingt machen. Und da war unser ursprünglicher Plan, Leistungsdiagnostik mobil anzubieten. Also uns einen Transporter zu holen mit einem Laufband drin und einer Rolle und dann halt von Gym zu fahren und halt da Workshops anzubieten. Also was ist Leistungsdiagnostik? Wie kann ich selbst mit den Zahlen arbeiten und so ein bisschen die Education dahinter zu machen? Und dann haben wir uns doch umentschieden.
Ja, weil wir gemerkt haben, so ein voll ausgestatteter Transporter, so wie wir das im Kopf hatten, also wir wollten nicht so einen Printer von 1950 nehmen, sondern was Aktuelles, hätte so um die 100, 130.000 gekostet. Dann haben wir gesagt, boah, das ist so viel Kohle, das können wir besser investieren.
Ja.
Zu der Zeit waren wir beide Freiberufler in der Physiotherapie und haben dann irgendwann gesagt so, wir können das besser umsetzen oder wir wollen es anders für uns umsetzen, nicht unbedingt besser. Weil ich war damals schon in einer Praxis, wo ich mich eingemietet habe, wo ich gesagt habe, ey, das Konzept finde ich cool.
Ja.
Und dann sind so ein bisschen auch darauf basierend hier die Ideen entstanden, wie das aussehen kann. Ja, und dann haben wir die UG erstmal gegründet, wo es um Training quasi geht und Leistungsdiagnostiken. Dann haben wir uns auf die Suche gemacht nach einer Location. Das hat dann ordentlich lange gedauert, bis das dann letztendlich fertig war. Hm. Ja, und jetzt sind wir hier. Ja.
Wart ihr davor schon unternehmerisch tätig oder wart ihr angestellt in der Physiopraxis?
Wie gesagt, Freiberufler. Ja. Jani hat ja schon in der Praxis gearbeitet. Das heißt, er war noch näher an diesem Praxisunternehmen denken dran. Also er hatte ja eine Location, Kassenzulassung und so. Ich glaube, da war wesentlich mehr Struktur hinter schon. Und deine Eltern haben ja auch ein Unternehmen.
Ja.
Bei mir ist es so, meine Mutter ist angestellt, mein Vater ist selbstständig, aber es ist eher so ein, also es unternehmerisches Denken habe ich gar nicht gehabt bis dahin. Es war eher so, ich mache Privatpatienten, es läuft einfach.
Ja.
Also da habe ich auch wahrscheinlich einiges von Janni gelernt, die letzten Monate da ein bisschen besser mit umzugehen. Also.
Ist ja oft so in der Physiotherapie, man wird ausgebildet als Therapeut, aber so das ganze Unternehmerische
hat man nicht.
Ist ja überhaupt nicht da. Also wie habt ihr das euch angeeignet? Learning by doing? Habt ihr auch so ein paar Fails gehabt, die ihr vielleicht auch teilen könnt, was euch da weitergebracht hat?
Also wir haben die Firma ja gegründet. Also sagen wir, wir skippen kurz mal den ganzen Umbau und sind schon vor Ort und starten mit dem ganzen Praxisalltag.
Ja.
Dann hat man es natürlich erstmal so, der eine bringt so und so viel Patienten mit rein, der andere so und so viel. Man fängt an zu arbeiten und dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man merkt, okay, irgendwie machen wir hier unterschiedlich viel Umsatz und dann merkt man so, okay, woran liegt das Ganze? Und das war halt damals bei uns letztes Jahr auch so, dass ich dann gemerkt habe, okay, es gibt total viele Sachen, die ich einfach nicht beachtet habe oder wo ich einfach so ein bisschen noch in meinem Patienten-Kommen- und Gehen-Flow bin.
Was war das zum Beispiel?
Ich bin zum Beispiel jemand, der so ein bisschen aus dem Bauchgefühl, also ich habe mein Personal Training oder meine Physiotherapie gemacht und die auch mit gutem Gewissen, das ist auch gut, also safe, richtig gut, aber dann ist so, okay, das Rezept ist zu Ende und ich weiß, ich habe die Patientin jetzt glücklich gemacht und das Problem ist vorbei, aber ich mache mir keine Gedanken, dass ich ja eigentlich den Kunden irgendwie behalten möchte, also nicht auf Dauerpatientmäßig und ich mache sie kranker, als sie ist, sondern ich biete dir vielleicht aktiv mal ein Training an oder telefoniere mal meinem Patienten hinterher. Und als wir dann einmal kurz gesprochen haben, so okay, woher kommt dieser Unterschied und man das dann einfach umsetzt, so Sachen kann man innerhalb von der Woche lernen und dann ist auf einmal alles auch wieder in Ordnung. Aber das sind Sachen, da musste ich mir vorher in dem Sinne nie Gedanken machen, weil ich hatte vorher nur Personal Trainings. Die sind gekommen, weil sie Bock darauf hatten, die sind geblieben. Da gab es gar nicht dieses Thema, wann ist denn der Zeitpunkt vorbei, dass weiß ich nicht, vielleicht ein Ziel erreicht ist, man das mit einem Assessment checkt und dann, weiß ich, an sich ein neues Ziel überlegen möchte.
Ja,
ja und deswegen ist es dann ein bisschen nach hinten losgegangen.
Okay.
Also nicht nach hinten losgegangen, aber schleppend bei mir.
Ja, okay, spannend. Bevor wir jetzt mal so in die ganze Gründungsphase reingehen, erzähl doch mal kurz und prägnant, was habt ihr jetzt hier überhaupt aufgebaut und was ist auch so euer, was macht ihr hier eigentlich?
Was machen wir hier eigentlich? Wir machen eigentlich in allererster Linie Physiotherapie. Es wirkt nach außen hin immer sehr viel als Training und Leistungsdiagnostik. Aber in erster Linie machen wir sehr viel Physiotherapie. Ich glaube so um die 90% gerade. Und die anderen 10% sind Leistungsdiagnostiken und Training. Da machen wir noch Hausbesuche einen echt großen Teil.
Auch Physiotherapie?
Ja, ja, auch Physiotherapie in Hausbesuchen.
Also klassisches Rezept dann?
Ja.
Ja.
Und bei mir war dieses unternehmerische Ding schon irgendwie anders verwurzelt, weil ich BWL-lastig aufgewachsen bin über meinen Papa und da quasi mit Zahlen umgehen gelernt habe. Dann war ich Leiter in einem Tennisshop eine ganze Zeit nach meiner Ausbildung und habe da schon Einblicke bekommen. Aber als wir hier neu waren, war das auch nochmal eine ganz andere Herangehens- und Denkweise, weil wenn man Solo-Selbstständiger ist, dann sind das quasi meine Patienten. Und dann meinte irgendwann Alice zu mir, ja, dann, wenn du so viele hast, gib mir doch welche ab. Und ich war so, nee, es sind ja meine. Aber das lässt ja ein Unternehmen nicht größer werden. Und das habe ich letztes Jahr dazu gelernt, dass wenn man nichts abgibt, ja, dann arbeitet man sich tot. Aber sinnhaft ist das nicht.
Ja, cool. Ich stelle mich gerade so vor, ihr fahrt in eurem Auto von der Phobie heim, habt schon die ersten Gedanken, ihr seid voller Tatendrang. Lass uns den Prozess mal so ein bisschen durchgehen. Was habt ihr denn dann konkret gemacht, bis es dann wirklich zur Eröffnung von der ersten Also von Sustainable Power
gekommen. Darf ich das kurz anfangen?
Ja, klar.
Weil ich glaube, der erste Schritt war, dass du gesagt hast, ja geil, lass mal eine Firma gründen. Und da warst du viel, viel schneller als ich, weil ich bin da so jemand, der durchdenkt das, dann guckt er sich die Kosten an, was daran gekoppelt ist. Und gefühlt hatten wir, ich weiß nicht, wie schnell das war, aber innerhalb von einem Monat diese Firma da, weil wir beim Notar waren und das einfach mal so gemacht haben.
Also die erste UG war das.
Ja. Dann, ne? Okay. Und da wäre ich viel, viel entspannter daran gegangen. Ja. Aber das war quasi so ein Schuss ins Blaue. Und dann ging es los, dass wir Leistungsdiagnostiken gemacht haben in Fitnessstudios, in unterschiedlichen Locations, wo wir uns immer eingemietet haben.
Ist es gut angelaufen?
Jein, es war so schleppend, weil es war so ein Nebenschauspiel.
Ja.
Spielplatz, wie auch immer.
Ja. Schauspielplatz.
Schauspielplatz. Nebenspielplatz, weil wir haben ja erstmal generell unsere Physiotherapie gemacht.
Ja.
Mhm.
Und mal am Wochenende, paar Mal verteilt im Jahr, haben wir uns dann irgendwo eingemietet. Und es war auch unserer Meinung nach eher schlecht als recht. Wir konnten das nicht dort machen, wo wir sonst gearbeitet haben, weil die Gegebenheiten einfach nicht waren. Mhm. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass wir gesagt haben, lass uns doch einen Ort erschaffen, wo man alles in einem machen kann. Wo wir ein ordentliches Laufband haben, wo du 20 km/h laufen könntest, wenn du willst. Wo wir ein Rad haben, worauf wir die Diagnostik machen können und auch Physiotherapie machen können. Ja. Und letztendlich auch diesen Übergang zum Training finden, weil, wie Alice vorhin meinte, wir wollen unsere Patienten nicht kränker machen, als sie sind. Ja. Das heißt, wenn das Problem behoben ist, wenn sie wieder laufen gehen können, dann sollen sie auch laufen gehen und dann sind wir eigentlich fertig. Aber darüber hinaus kann man einen Trainingsplan fürs Laufen erstellen. Wir können uns gucken, hey, was ist die richtige Geschwindigkeit, in der die laufen müssen? Und in der Zeit haben die auch ein bisschen Training mit uns gemacht und sagen, hey, das Training ist ganz cool. Was kostet ein Training zum Beispiel? Und dann hält man sich sozusagen schon ein Teil zumindest der Patienten und ja.
Voll. Also man kann sich, ich glaube, viele sagen so ein bisschen, die jetzt auch schon eine Praxis haben und zum Beispiel sehr passiv arbeiten, was ja auch gang und gäbe war die letzten Jahrzehnte, sage ich jetzt mal so. Boah, das könnte ich gar nicht so machen. Also so, meine Patienten erwarten was ganz anderes und so. Ja, weil du sie die letzten Jahre dahin erzogen hast. Mhm. Ich glaube, kein Patient ist sauer, wenn man sagt, okay, bis jetzt haben wir den Behandlungsweg probiert. Du bist jetzt seit einem Jahr bei mir. Es scheint nicht zu 100% zu funktionieren. Lass uns eine andere Lösung oder ein anderes...
Einen anderen Weg finden.
Und es ist überhaupt kein Problem, dann zu sagen, bis jetzt war das mein Wissen, also was ich hatte und ich habe es erweitert und ich möchte gerne den neuesten Wissensstand bieten. Und dann kann man sich nach und nach, glaube ich, die Patienten umerziehen. Und am Ende ist, glaube ich, jeder froh, wenn er einfach sein Problem gelöst bekommt und nicht nur für einen Tag, sondern halt irgendwie langfristig.
Wir haben auch voll viele Patienten, die kommen aus anderen Praxen und sagen so, ja, ich war bis vor einer Woche da, aber das war mir zu wenig aktiv. Ich habe nichts mitbekommen. Ich bin hier, um einen Trainingsplan zu bekommen und um mein Problem selber in die Hand zu nehmen. Und da sitze ich dann drüben und sage,
das ist natürlich dann die Vorstellung, die man hat. Ja. Bevor wir da in das ganze Patientenfahrt reingehen, lass uns doch mal in die Anfangsphase gehen, weil das überspringt man immer gern, aber man braucht ja erstmal eine Praxis. Dann muss man die auch einrichten nach dem Menschen. Wie war da eure Gedanken? Habt ihr direkt alles gefunden oder wie war da die Anfangszeit?
Also wie Janni schon sagt, ich war da am Anfang ein bisschen sehr schnell. Also was heißt nicht sehr schnell, aber ich glaube, die ergänzen uns super gut in unseren Eigenschaften und eine von meinen Eigenschaften ist, dass ich sehr, sehr schnell für was begeistert bin. Also man kann mich sehr schnell für etwas begeistern. Ich entscheide sehr viel Dinge aus meinem Bauchgefühl oder aus Emotionen heraus. Das heißt nicht, dass ich jetzt emotionale Entscheidungen treffe, die sich immer ändern, aber man hat ja so ein erstes Gefühl bei etwas und die Intuition ist meistens bei mir immer richtig gewesen bis jetzt und ich hatte einfach das Gefühl, wir Menschen beruflich unheimlich gut zusammen. Und hat auch das Gefühl, eine Firma ist was man machen kann. Weil ich habe die Ausbildung nicht aus dem Grund angefangen, um hier Physio im Standardbereich zu sein, weil meine Mama ist Physio, sondern es war für mich klar, ich werde selbstständig. Ab Tag 1 Ausbildung. Und es war mir aber bis dahin nie klar, ich werde eine Praxis gründen, sondern irgendwie möchte ich Freiheiten haben und vielleicht auch flexibel sein, aber ich möchte auch dieses Sportliche machen. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, wir können da voll voneinander profitieren. Deswegen haben wir dann die UG gegründet. Ich habe, glaube ich, 2 Wochen später Laktatmessgerät gekauft.
Ja.
Gesagt, Mama, Papa, brauch kurz meinen Kredit von 3.500. Wir brauchen jetzt ganz dringend dieses Laktatgerät. Und dann haben wir so semi-viele Leistungsdiagnostiken gemacht. Also es hat dann sich sehr schleppend refinanziert, ja, aus den Gründen, die wir eben genannt hatten. Wir haben das auch in einem Gym gemacht, was das hätte auch viel mehr promoten können, wenn ich richtig genutzt hat, weil es einfach nicht die Zielgruppe war. Und dann haben wir gesagt, okay, ey, wir brauchen jetzt einen Standort. Also es nervt einfach. Man konzentriert sich darauf nicht so richtig, dann kann man es auch nicht voranbringen. Ne? Man versucht ständig einfach nur seine eigenen Finanzen zu deckeln mit getrennten Patienten und Modellen und steckt da halt nicht 100% Effort rein. Und ich hatte zu der Zeit noch weniger Stunden, weil ich halt nur Privatpatienten hatte und Personal Trainings. Deswegen konnte man dann diese Zeit nutzen, um den Businessplan zu schreiben und da wirklich reinzugehen.
Wobei, sorry, wenn ich unterbreche, ja, aber das ist ja schon ein Tickchen weiter, weil erstmal mussten wir nach einer Fläche gucken.
Ja.
Und da haben wir eigentlich 2 Flächen angeguckt. Die eine, ja, war direkt in der Hamburger Innenstadt, wo wir gesagt haben, nee, es war so kurz nach diesem Corona-Hochboom und da habe ich gesagt, boah, ich weiß nicht, ob ich mitten in der Innenstadt, wo nur Leute arbeiten, einen Standort haben will.
Jetzt wäre es ein guter Standort, glaube ich.
Jetzt wäre es ein guter Standort.
Die Innenstadt wird auf jeden Fall kommen.
Und dann haben wir diesen Standort hier gesehen und haben eigentlich gesagt, das ist es, der ist cool, der ist halbwegs bezahlbar. Halbwegs bezahlbar ist er immer noch,
ja,
indem man gesagt hat, wir reizen das aus, was ich als Praxiserfahrung mitgebracht hat, was man so als Einzelperson verdienen kann. Und darauf haben wir dann gerechnet. Und dann kam der Businessplan, ja, den du zu 90% wahrscheinlich gemacht, ja, hast.
Habe ich auch noch nie geschrieben, ne? Also sowas kann man sich ja auch.
Einfach klassisch das Konzept mit Finanzplan.
Ja, ich habe eine Freundin gefragt, die auch BWL studiert hat und jetzt auch, ich glaube, ich ausgesorgt hat, was ihr Unternehmen angeht. Habe ich gefragt, ey, du bist doch ganz fit da drin, schick mir mal deinen Businessplan. Ich muss mal kurz gucken, wie so eine Struktur von so einem Ding ist. Und dann haben wir das geschrieben und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben Excel benutzen müssen mit 25. Da hat mir so, okay, ich hasse es. Und dann haben wir nochmal die Zahlen durchgerechnet.
Dann waren wir damit eigentlich bei der Bank und die hat gesagt, ja, passt. Und dann kam eine ganz lange Durchstrecke und ich glaube, viele auch in unserem Umfeld haben an uns gezweifelt, weil die dachten so, was labern die da die ganze Zeit? Auch meinen Patienten habe ich schon über ein Jahr gesagt, ja, es kommt eine Praxis und ja, sie kommt noch und
ja,
mal warten und abwarten. Und es ging eigentlich die ganze Zeit um die Nutzungsänderung, die hier quasi vonstatten gehen musste.
Für die
Räumlichkeit, oder Räumlichkeit, genau.
Also
weil es war vorher hier ein Büro, das heißt, wir haben alles einmal quasi leer geräumt, aber bevor wir leer räumen durften, mussten wir ab dem Zeitpunkt, wo das mit dem Vertrag alles fix war und bis zu dem Zeitpunkt waren ungefähr 7 bis 8 Monate vergangen, sollten wir nochmal 3 bis 6 Monate warten, bis das durchgeht, weil ansonsten hätten wir einen Umbau gemacht und vielleicht wäre die Nutzungsänderung nicht durchgegangen. Und dann wäre das hier eine Praxis zwar für Physiotherapie geworden, aber nur für private Physiotherapie.
Okay.
Wir hätten gar nicht die Zulassung bekommen.
Nö, es
wäre ja gewesen.
Richtig, und der Vertrag wäre nichtig gewesen und wir hätten dann die ganze Kohle in den Sand gestellt.
Okay.
Könnt ihr so ein paar Eckdaten nennen? Wie viel, also wir haben hier eine Praxis, 260 Quadratmeter, meintet ihr? Ihr habt dann nur mit euch 2 geplant angefangen oder hattet ihr damals dann schon angestellt?
Nee, hatten wir nicht. Wir haben gesagt, wir sind erstmal zu zweit. Dann
wir haben so gerechnet, dass wir beide erstmal diese Kosten decken können sollten als Therapeuten und haben das aber schon so gedacht, dass hier so 8 bis 10 Therapeuten arbeiten können.
Ja.
Weil ansonsten wäre die Größe einfach viel zu groß gewesen und die Kosten viel zu viel, weil mitten in Hamburg in einem guten Standort
schon ein bisschen
260
Miete, ne?
Quadratmeter zu haben, da zahlst du ein bisschen viel Miete. Ja. Und
da muss man sagen, haben wir mit der Miete an sich Glück.
Ja.
Weil wir wussten ja auch, okay, es wird eine Indexmiete werden, das ist ja klar aktuell, also oder da aktuell. Und deswegen haben wir Glück gehabt, dass die Miete niedrig ist für die Größe. Mussten aber dann
extrem viel rein investieren.
Okay. Also am Anfang hieß es, der Vermieter zahlt Streichung der Wände, Rausreißen des Teppichbodens und Renovierung der Küche, weil...
Putzboden.
Genau, Putzboden.
Das wären so ungefähr in Zahlen gesagt, so circa 25.000, 30.000 gewesen.
Ja, und dann hat er gesagt, er macht gar nichts.
Genau, dann hat er gesagt, er macht gar nichts und dann mussten wir entscheiden, friss oder stirb, nehmen wir es oder nicht. Dann haben wir gesagt, ja, es ist trotzdem nach wie vor gut, der Preis ist gut. Ja. Mhm. Einen kleinen Rechenfehler hatte ich dann tatsächlich, weil ich es nicht besser wusste, dass man nur die Zinsen absetzen kann von einem Kredit.
Mhm.
Also ist das auf jeden Fall eine Sache, die ich beim nächsten Mal anders machen werde. Und dann haben wir rein Umbaukosten, du willst Zahlen hören, ne?
Ja, ich will Zahlen hören. Wir haben damals für unsere erste Praxis so 130.000 Euro benötigt, weil es bei euch auch ungefähr in der Größenordnung, oder?
Wir haben exakt das Doppelte gut bezahlt, also knapp.
Pro Person halt, ne?
Ja, also pro Person 130, glaube ich, circa, 140, so um den Dreh. Es gibt noch Sachen, die noch nicht fertig sind, also ich glaube mit grob 300.000 so wie es jetzt gerade ist, kann man rechnen.
Okay. Ja.
Man muss natürlich hier auch sagen, ihr habt eine top ausgestattete Praxis mit zwei Trainingsbereichen, mit hochwertigen Geräten und so weiter. Ja. Aber sie hätten wahrscheinlich auch weniger ausgeben können, aber ihr habt wahrscheinlich auch den Anspruch, hier Top-Trainings-Therapie anzubieten zu können.
Man kann auf jeden Fall weniger ausbieten, ausgeben.
Ja. Weniger anbieten kann man auch.
Man kann auch weniger anbieten und sich einfacher machen. Nee, die Bank war auch ein bisschen so geschockt von wegen, wie viel kostet der Umbau im Vergleich zu den Dingen, die hier drin sind.
Ja. Und das war ungefähr 50-50. Das heißt, es ist sehr viel einfach in diese Räumlichkeit geflossen und der Mietvertrag hat noch die Klausel, dass wir dafür nie was zurückbekommen werden.
Ja.
Okay.
Und...
Genau, wir müssen es nicht mehr, also das Einzige, was wir im Mietvertrag rausgehandelt bekommen haben, ist, dass wir es nicht wieder zurückbauen müssen. Okay. Wir haben ein bisschen schwer, das auf den Stand von 1960 hinzukriegen, aber...
Für mich aufgucken, die Sache.
Aber das wäre ein bisschen schwierig. Das ist aber, das, wo wir gesagt haben, es ist trotzdem auf 10 Jahre gerechnet besser als eine teure Miete mit Index dann noch oben drauf. Man muss halt sagen, wir haben hier wirklich alles rausgerissen. Also wir können hier später mal Bilder zeigen, wie es vorher aussah.
Habt ihr auch selber gemacht oder wie habt ihr das gemacht?
Zum Teil. Also
wir haben die ganzen Tapeten abgerissen und bei 260 Quadratmeter sind es deutlich mehr Tapeten als Grundfläche.
Ja, also ich bin mir dessen meines Freundeskreises mehr wert als je zuvor seit diesem Zeitpunkt, weil das, was die Menschen hier drin geleistet haben, war wirklich krank. Also unsere Freunde haben richtig viel gemacht.
Und die Gloria hat auch richtig viel geleistet.
Das ist dieses Tapetensprühen.
Okay, sehr gut.
Ja.
Ja, wie waren eure Gefühle damals? Also hattet ihr Angst oder wart ihr furchtlos? Wie war damals so euer Gemütszustand?
Wann genau ist die Frage?
Ab dem Zeitpunkt, wo der Banker gesagt hat, okay, die, sagen wir jetzt einfach mal 300.000 bekommt ihr und wir können jetzt loslegen und Unterschrift, Mietvertrag, let's go.
Ich glaube, die Emotionen sind ähnlich wie 9 Monate Schwangerschaft.
Okay.
Also du kannst morgens aufwachen und du denkst dir so, ja Mann, wir machen das Richtige und dann nachmittags denkst du dir so, scheiße.
Okay.
Ja.
Also es war, ich mag den Satz nicht, aber eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Das ist ja richtig schlechter Satz.
Okay, okay.
Was,
zack, 5 €. weil Kreditzusage war geil.
Der beste auf meinem Leben.
Dann erster Tag Schlüssel hier drin zu stehen, war auch geil.
Hammer.
Diese Wände abzukratzen war absolut gar nicht geil, weil das hat, ich glaube, 2 Wochen uns jeden Abend begleitet, nachdem man gearbeitet hat.
Boah, das war so anstrengend.
Umbau war mit die schlimmste Zeit, weil hier einige Sachen schiefgelaufen sind.
Ja.
Da hat man sich echt gefragt, wieso man es macht. Und
da wurde auch echt, da war so die erste Prüfung, wie gut könnt ihr miteinander, weil wenn man noch ein Bauunternehmen hat und da irgendwie dann dazu kommt, dass man sich gegenseitig die Schuld auf einmal zugeschoben bekommt, so, und man irgendwie checken muss, okay, wir sind hier das Team und nicht wir sind hier gegeneinander, das ist schon mal die erste Prüfungsphase, wo man zusammenarbeiten kann.
Und dann kam das erste halbe Jahr, was sehr turbulent hier war und wir waren zu spät fertig mit dem Umbau. Das hat uns gut in Geld wieder 20.000 Euro gekostet, die wir mit Minus zusätzlich nochmal gestartet sind.
Weil es länger gedauert hat.
Ja.
Okay.
Also da gab es sehr große Unstimmigkeiten während des Umbaus.
Da mussten wir schon Miete zahlen, wir hatten keine wirklich mietfreie Zeit dann und sowas. Also
Und dann geht es natürlich nicht ab ersten Tag los, dass hier 30 Leute anrufen und sagen, ich will einen Termin haben, sondern dann brauchst du so ein bisschen, um aus dem Quark zu kommen. Und das erste halbe Jahr war schon nicht so cool, würde ich sagen. Also es war echt schleppend, anstrengend. Du bist diesem Minus hinterhergelaufen, aus dem du nicht rauskamst. Und so quasi mit Jahreswende kam so Rückenwind auf.
Okay, cool.
Ja.
Und man muss halt echt sagen, wir sind jetzt hier 10 Monate ungefähr.
Ja.
Auf den Tag genau, ja.
Mhm.
Und jetzt ist der Stein quasi ins Rollen gekommen und jetzt wird so langsam nicht zu einem Selbstläufer, aber es wird entspannter, es wird cooler, es macht jetzt langsam Spaß.
Ja, man merkt jetzt wieder, warum wir eigentlich dieses Ding gegründet haben. Also ich glaube, man muss am Anfang wirklich da durch die Kacke gehen, um erstens zu merken, okay, was wird benötigt, um die Zahlen aufrechtzuerhalten. Kommunikation, einfach, man muss jeden Scheiß miteinander besprechen, gerade wenn man zu zweit ist und dann halt auch als Chef für Angestellte agieren muss, ist es einfach super wichtig, zueinander transparent zu sein. Weil sobald hier irgendwie nur so ein kalter Konflikt herrscht, weil irgendwie ein komisches Bauchgefühl ist, wirkt sich das natürlich auf den ganzen Laden auf. Ja. Und wir wollen eigentlich, dass die Patienten hier reinkommen, merken, hier ist gute Stimmung, hier ist ein guter Vibe, die Leute sind gut drauf. Es ist einem egal, zu welcher Person man am Ende geht für die Behandlung, weil alle sind gleich sympathisch. Mit dem einen kann ich vielleicht da besser, mit dem anderen da. Fachliche Kompetenz ist natürlich sowieso, ne, an erster Stelle, aber Menschlichkeit sollte halt auch existieren. Ich will nirgendwo reinkommen, das Gefühl haben, ich werde hier von einem Roboter irgendwie behandelt.
Ja.
So.
Ja, mega cool. Ich finde, es ist auch immer wichtig, bei einer Gründungsgeschichte zu erzählen, da auch, dass es mal Tiefs gibt und dass es ganz normal ist, aber dass es sich auch lohnt, dafür in gewisser Weise zu kämpfen und dass man dann, wie man bei euch ja auch gut sieht, dann am Schluss einfach sagt, okay, dafür sind wir angetreten. Das zahlt sich aus und der Stein, wie du schön gesagt hast, kommt jetzt langsam ins Rollen.
Ne? Ja. Es ist halt immer einfacher, glaube ich, es gibt beide Seiten. Also es ist immer einfacher zu zweit, glaube ich, finanziell, wenn man weiß, man trägt die Last zu zweit. Man kann sich immer über die gleichen Probleme austauschen, was vielleicht ein Partner oder sowas nicht versteht. Man hat eher die Möglichkeit, früher schon sowas wie Urlaube einzubauen, was man, glaube ich, allein in die ersten 3, 4, 5 Jahre vielleicht nicht kann.
Ja.
Man hat einfach viel, viel mehr Aufgabenverteilung.
Ja. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt einen Physiotherapeut oder Physiotherapeutin, das ist so unser Alter, 25, 26, 27, spielt mit den gleichen Gedanken wie ihr damals.
Mhm.
Also stell dich vor, ihr könnt mit zu eurem jüngeren Ich sprechen, die jetzt gerade von der Fortbildung heimfahren. Was würdet ihr denn für Tipps geben?
Fahr nochmal in Urlaub.
Fahr in Urlaub?
Ich würde sagen, losgeht. Ich mache jetzt nochmal eine Investiere Reise,
Digga. In deinem Businessplan nochmal 5.000 Euro oder 2.000 Euro, was weiß ich.
Geh und bitte nochmal noch auf Reisen, ey.
Mach dir nochmal klar, was das für eine Arbeit ist.
Warte noch 10 Jahre.
Ja. Oh, scheiße.
Das Gespräch habe ich manchmal mit zwei Kollegen gerade, die das machen wollen. Und denen sage ich so, hey, ich muss bewusst sein, was das Ziel dahinter ist. Weil das Ziel sollte nicht sein, ich will mehr Geld verdienen. Weil dann, keine Ahnung, mach was anderes.
Ja.
Arbeite länger oder mach 2 Jobs oder was weiß ich was. Es muss irgendeinen Mehrwert haben. Und mich hatte mal früher jemand gefragt, wenn du eine Praxis machst, was wird das Alleinstellungsmerkmal sein? Und da habe ich mit den Achseln gezuckt und gesagt, keine Ahnung. Ich verbinde das mit Sport und dann hat sich die Sache. Dann habe ich schon ein Alleinstellungsmerkmal. Aber es war kein richtiges Alleinstellungsmerkmal. Und irgendwann durch diese Leistungsdiagnostiken, die wir gemacht haben, haben wir gesagt, okay, es gibt zwar Sportwissenschaftler oder 1, 2 Standorte, 3 Standorte in Hamburg, die sowas anbieten, aber es gibt keine Physiotherapiepraxis, die das so richtig anbietet. Oder wenn dann nur sehr, sehr klein gedacht quasi, das dann noch mit Training zu verbinden und da ein Paket rauszuschnüren, das war quasi unser Alleinstellungsmerkmal. Ich will nicht sagen, dass wir die Einzigen damit sind, die so denken, aber das dann noch so herzurichten, dass du dich wohnlich fühlst, dass du an einen Ort kommst, wo du sagst, hey, das sieht ganz cool aus. Ich komme hier auch mal 10 Minuten früher hin und trinke einen Kaffee und wenn jemand von uns noch Zeit hat, dann unterhalte ich mich nochmal nett mit einem der beiden oder den Angestellten. Das war quasi so der Gedanke, dass ein Ort ist, wo man sich wohlfühlt, wo man nicht nur gerne zur Physiotherapie kommt, sondern wo man danach auch gerne zum Training kommt, weil man sagt, hey, das ist cool, hier läuft nette Musik und das hat nicht diesen sterilen Charakter.
Ja.
Mhm.
Also mach dir Gedanken, was dein Alleinstellungsmerkmal ist und wieso du das machen willst, weil Praxen gibt es wie Sand am Meer. Die einen sind besser, die anderen nicht so.
Ja.
Aber noch eine Praxis mit genau dem gleichen Streichelzoo, wie unser Dozent das gerne nennt, im Sinne von, ich massiere dich und du wirst besser, das braucht kein Mensch.
Ja, nee. Cooler Punkt. Was wäre so dein Tipp, Alex, was so dein Jüngerer ich mitgeben? Außer der Urlaub natürlich.
Ja, also wir haben uns vorher so ein bisschen, wir waren vorher im Urlaub, bevor wir die Firma gegründet haben und haben da ein Buch gelesen. Ich bin jetzt nicht der Riesenfan von dieser Buchreihe, aber The Big Five for Life haben wir beide gelesen im Urlaub und haben gesagt, okay, was sind unsere Big Five? Also was sind unsere fünf Sachen? Und stimmen die überhaupt irgendwie in einer Sache mit übereinander ein? Weil es macht keinen Sinn, irgendwas zusammenzumachen, wenn man nur die Ziele von dem einen verfolgt oder die anderen von dem anderen. Also macht euch bewusst, was ihr gerade zu diesem Zeitpunkt im Leben wollt und was ihr euch noch vorstellen könnt, noch in 5 bis 10 Jahren oder so zu wollen. Bei uns war es zum Beispiel einer, Menschen für Gesundheit zu begeistern. So, und jedes Mal, wenn ihr dann auf die Arbeit geht, habt ihr das Gefühl, eine von diesen Dingen zu erfüllen. Und solange man irgendwie im Gleichgewicht hat, ist und das Gefühl hat, man schafft alle von diesen 5 so und steckt da einfach Energie rein, hat man, glaube ich, das Gefühl, man ist auf jeden Fall in seiner Mitte und zufrieden. Und ich kann nicht meinen Patienten mitgeben, dass sie in der Mitte sind zwischen sich selbst, ihren Freunden und der Arbeit, wenn ich selbst nicht bin. Wenn ich hier hinkomme und mir denke, ich find's scheiße, dann mache ich was falsch. Aber genauso müssen wir übereinander Bescheid wissen, was erfüllt den anderen noch außenrum. Ne? Also wenn Jan zum Beispiel weiß, ich hasse es hier im Winter und ich muss hier rauskommen, dann hat er viel mehr Verständnis dafür, dass ich vielleicht im Winter mal 2 Wochen am Stück weg bin und dass ich es vielleicht vorher irgendwann reinarbeite, wenn es nicht so ist. Deswegen immer Gedanken darüber machen, was will ich selbst? Das ist manchmal gar nicht so einfach, sich ruhig Zeit damit lassen, darüber nachzudenken und auch zu wissen, was will der Firmenpartner? Also nicht nur, wo sieht man die Firma in 5 Jahren, sondern auch, wo sieht man sich privat in 5 Jahren? Ja. Und das darf sich auch alle 3 Monate ändern, aber es ist wichtig, das dann wieder zu kommunizieren.
Ja. Und du sagst vor allem kommunizieren halt, ja. Das ist ja für sich zu denken.
Bei allem.
Offen.
Und Regel Nummer 1, keiner will dem anderen was Böses.
Habt ihr irgendwelche Status-Updates wöchentlich oder jedes Wochenende ein Trinken oder wie haltet ihr euch up to date?
Ja, toll.
Wir haben immer jede Woche eine feste Office-Zeit und wir wollen sie weiter ausbauen, also dass wir 2, vielleicht sogar 3 Office-Zeiten in der Woche haben, wo es nicht immer nur um private Sachen geht, natürlich auch sehr, sehr viel um Firmensachen und Angelegenheiten, aber trotzdem mal grob wissen, was macht der andere privat, was ist sein großes Ziel dieses Jahr. Und wenn wir quasi auch über diese Firmensache reden, bei dem Big Five for Life haben wir uns irgendwann gesagt, was ist das Ziel dieser Praxis? Also was ist dieser Sinn und Zweck der Existenz, heißt das in dem Buch?
Ja.
Nicht nur von uns, weil wir gesagt haben, von uns ist eine Schnittmenge, dass wir auf jeden Fall gerne uns bewegen und Sport machen und das auch weiterhin machen wollen. Das war schon mal einer von den Big Five, wo wir gesagt haben, wir wollen fit und zwar immer bleiben.
Ja.
Und der zweite Punkt war, dass wir Menschen Bewegung näher bringen wollen und Gesundheit näher bringen wollen. Und das machen wir halt hier. Und deswegen erfüllt uns auch die Arbeit, die wir hier machen, eigentlich jeden Tag, weil wir sagen, hey, die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind unsere Traumzielgruppe quasi, die wir immer hatten.
Voll.
Und auch die Arbeit macht super viel Spaß.
Okay.
Ja, also es geht ja, du bringst ja wahrscheinlich Physiotherapeuten so ein bisschen auch nah, was eine Gründung angeht. Und ich glaube, wir haben unheimliches Glück, dass wir einen Beruf haben, wo wir so privilegiert sind, sowas machen zu können, wo man seine Leidenschaft weitergibt. Wenn man den Beruf gelernt hat, nach der Ausbildung noch merkt, okay, ja, das Zwischenmenschliche mag ich. Es gibt mit Sicherheit 1000 Menschen, die sitzen da und machen irgendeinen Beruf, wo sie keinen Sinn hintersehen. Und wenn ein Physiotherapeut an der Bank steht und er merkt, ich mache das, was mein Chef sagt, ich stehe an der Bank hier, aber es ist kein Sinn dahinter, dann go. Also weg da.
Okay. Ja, perfekte Überleitung. Eigentlich so der Zweck der Existenz eurer Praxis. Erklärt denn uns doch mal, also was ist euer Konzept? Wie gestaltet ihr auch die Patientenreise hier? Weil das ist ja auch immer ein ganz spannendes Punkt. Wir haben ja eigentlich die 6 Behandlungen vorgeschrieben oder 18, wenn man jetzt zwei Rezepte bekommt. Wie gestaltet ihr die und wie nehmt ihr eure Patienten dann auch mit, dass sie dann auch in Bewegung kommen letztendlich?
Ja. Bist du?
Ja.
Okay.
Ich glaube, da hat sich auch noch mal einiges getan im letzten Jahr, weil ich noch im Studium bin quasi, also noch mal Physiotherapie studiere und einen Bachelor mache und da noch mal Fragebögen mit integriert habe, die Anamnese noch mal ausgeweitet habe. Wir arbeiten nach dem biopsychosozialen Modell, das haben wir auch schon vorher, wo wir uns erstmal anschauen, wer sitzt da vor uns als Patient, was macht diese Person, wieso hat sie Schmerzen, wie ist ihr Alltag, was möchte sie danach können, was ist ihr Ziel der Therapie und nicht, was ist unser Ziel, also das ist so die höchste Prämisse. Wir arbeiten am Ziel des Patienten und wenn der Patient Ballett machen möchte, dann ist das auch unser Ziel, auch wenn wir mit Ballett nichts am Hut haben, aber dann gucken wir uns halt genau an, was ist die problematische Handlung? Was hat der Patient für ein Problem? Und darauf bauen wir einen Trainingsplan auf, schauen seinen Trainingsplan an, gucken, wo sehen wir Problematiken dabei, klären ihn darüber auf und geben ihm im Optimalfall quasi einen neuen Trainingsplan mit, womit er selber arbeiten kann und sind dann über diese 6 Einheiten quasi Ansprechpartner. Und wenn es mehr Einheiten gibt, dann gehen wir zusammen mit ihnen den Prozess und versuchen ihn messbar zu machen und zu objektivieren. Und nicht nach Gefühl zu agieren.
Verstanden. Ja. Okay, das heißt, wenn ich mit dem Rezept zu euch komme, bekomme ich dann 6x20 Minuten Termine oder wie ist das bei euch gestaltet?
Nein, man bekommt in Absprache immer 3x40 Minuten.
43
Minuten. Okay. Indem wir uns die Termine zusammenziehen und gucken, dass wir möglichst sinnvoll handeln, weil 6x20 sind schon mal 6x15, weil du musst dich ausziehen, ich muss dich fragen, wie geht's dir heute? Dann erzählst du mir ja vorne an der Ampel.
Arbeit gewesen.
Ja, wurde mir die Vorfahrt genommen und zack sind die 5 Minuten schon weg. Und
das ist eine wichtige Info, aber.
Ja, oder keine Ahnung, ich bin gestern gestürzt, jetzt tut meine Schulter weh und wenn ich auf das Knie fixiert bin, dann gehe ich nicht auf den Patienten drauf ein. Und ich glaube, am liebsten hätten wir jedes Mal eine Stunde Behandlungszeit, weil dann bist du entspannt, dann kannst du nochmal dokumentieren, du kannst nochmal eine E-Mail rausschicken mit der Hantel, die sich der Patient bestellen soll und kannst denn den Fragebogen dir nochmal anschauen und hast genügend Zeit, aber von der Bezahlung her passt das aktuell noch nicht ganz.
Eine Stunde wäre perfekt und das eigentlich auch für die ersten 3 Male, weil mittlerweile weiß man, dass Schmerzen einfach so komplex sind, dass es einfach nicht einfach ist, sie zu erklären und auch verständlich für den Patienten zu machen. Und ich möchte den Patienten als Individuum verstehen, bevor ich ihm Lösungsansätze bieten kann. Jetzt hat man vielleicht das Glück und ist ein empathischer Mensch und wir haben relativ schnell einen guten Draht zu unserem Patienten, das vielleicht ein Vorteil ist, schneller durchdringen zu können. Aber ich kann ihm natürlich immer die perfekte Lösung vorschlagen, wie es jetzt nach dem Bilderbuch funktionieren könnte, auch gerade einem Läufer oder so. Ich könnte sagen, okay, Diagnostik, du läufst so und so schnell, mach dir die Übung, halt deine Pausen ein. Aber am Ende ist das auch immer noch ein Mensch, der bestimmt aus einem Grund läuft, der nicht nur stupide Siege sammeln ist, sondern da steckt vielleicht eine emotionale Bindung dahinter. Das Ganze hat eine viel psychologischere Ebene. Und da geht es einfach auch eigentlich darum, wer ist dieser Mensch und wie stecke ich ihn in eine neue Lebensebene, wo es halt nicht alles um Schmerzen geht. Das kostet eigentlich Zeit. Also nicht jeder vertraut dir ab der 2. Minute und will sich öffnen und sagt so, das ist meine Lebensgeschichte und bitte geh da drauf ein.
Ja, also, ich glaube, das Vertrauen ist recht schnell da.
Ja.
Aber was man.
Die wissen noch nicht, was sie für Infos preisgeben. Oder was Sinn macht.
Nicht nur das, sondern was ich häufig merke, du gibst dem Patienten das Beispiel, wie er handeln soll, aber zwischen Handeln oder Anfang zu handeln und wirklich tun und das auch zu einem unbewussten Tun zu machen, das dauert seine Zeit.
Ja.
Weil du bekommst einen neuen Trainingsplan, dann, keine Ahnung, verletzt du dich da, weil du es zu gut meinst und dann merkst du, oh, es macht doch gar keinen Sinn, dann kommen wir wieder um die Ecke und sagen, hey, pass auf, du bist es zu schnell angegangen oder zu viel, achte nochmal auf deine Pausen oder hey, mir fällt auf, du schläfst gar nicht.
Ja.
Und das braucht Zeit. Und was ich, glaube ich, so in den letzten Jahren für mich zumindest gemerkt habe, wenn wir einen Privatpatient haben mit 10 Einheiten, also 10 Zeitstunden, das reicht schon mal dicke, würde ich sagen. Und wenn er noch ein zweites Rezept hat, 20 Stunden gehabt hat, dann kann ich sagen, okay, und jetzt go. Und eigentlich hast du alles, was du wissen musst. Ja. Wir sind schon 3-mal durchgegangen. Oder vielleicht 15 Stunden und spar dir die 5 auf, um immer wieder Fragen zu stellen. Aber das ist, glaube ich, so eine Sache, wo ich sagen kann, damit klappt's.
Also was ich so ein bisschen raushöre auch, ist viel Education bei euch dabei und gar nicht mehr viel hands-on.
Nein.
Nee, also
wie schaut denn eure Behandlung aus? Also ich komme jetzt zum ersten Mal, seht, oh, coole Praxis hier, nimm mich mal mit hier.
Also ich glaube, was man, was noch vorwegzunehmen ist, ist, was man vergisst, und das hast du ja im Studium unheimlich viel, diesen Psychologieanteil sozusagen, also Kommunikation und sowas. Am Ende geht es, ich hasse das Wort Lifestyle, aber oft sind ja Schmerzproblematiken so komplex, dass es auch einen Lifestyle-Change geben sollte. Und man hat einen bestimmten Lifestyle aufgrund von Erfahrungswerten, und man muss eigentlich also wenn ich jetzt eine Therapie mache und ich möchte ein Verhalten ändern in der Verhaltenstherapie, dann habe ich ja auch mehrere Sitzungen und es kann sich über Jahre strecken und ich muss verstanden haben, was die Ursache ist und auch Zeit haben, selbst darüber nachzudenken. Die Therapeutin gibt mir ja nicht die Lösung vor. Da sind wir auch manchmal zu viel am Reden und dann vergisst man, dass eigentlich der Patient auch selbst überlegen muss. Das sollte in der Physiotherapie eigentlich ähnlich ablaufen, nur es geht hier vielleicht noch zusätzlich um den Bewegungsapparat. Und wir versuchen in der ersten Behandlung, also man macht seinen Termin, das ist aktuell noch telefonisch oder über E-Mail, das soll auch online funktionieren demnächst, kommt hier hin, hat auf jeden Fall die doppelte Einheit, hat seinen Anamnesebogen eigentlich schon ausgefüllt, da sind schon sehr private Fragen drin über Beruf und Stresslevel, Stundenanzahl, Hobbys, was denke ich, was ist selbst mein Gesundheitsproblem, was habe ich schon dagegen getan. Hatte ich in der Vergangenheit schon mal Probleme, das wird alles schon mal abgefragt.
Das heißt, der Patient bekommt vorab einen Anamnesebogen zugeschickt?
Genau, ja, der ist 2 Seiten, glaube ich, lang. Ja. Und dann geht man in der ersten Einheit eigentlich Befund Anamnese durch. Wir versuchen immer, 3 Dinge abzudecken. Und das ist erstmal diesen Anamnesebogen, also zu erfahren, was ist das Gesundheitsproblem und wie lange existiert das schon? Was gibt es schon für Hypothesen auf der Patientenseite? Dann möchten wir den Patienten einmal uns angeguckt oder angefasst haben. Ne? Ein Patient möchte oder auch
bewegen, sehen, weil es ist ja irgendwie ein Bewegungsapparat, das vergessen manche. Und dann wird angefasst oder gedrückt und eigentlich ist der Ablauf sehr, sehr stumpf, wie wir es in der Ausbildung gelernt haben. Also erstmal aktiv bewegen lassen, dann passiv, dann resistiv und dann gibt es vielleicht noch ein was Optisches, was man anguckt, sprich eine Bewegung, indem man sagt, hey, mach doch mal die Kniebeuge und dann messen wir noch im Optimalfall, indem wir sagen, okay, lass mal die Kraft angucken oder dein Problem ist im Laufen, dann brauche ich dich nicht in Rückenlage anzuschauen, sondern dann
beim Laufen
am besten.
Ja.
Und dann klären wir so ein bisschen auf über Schmerz, wenn es jetzt nichts Operation, also wenn es kein Post-OP-Termin ist, dann gehen wir eine Eimer-Metapher durch, wo wir über Schmerz reden. Und
wie ist die Metapher?
Oh, die ist komplex jetzt zu erklären. Die dauert ein bisschen länger. Also es geht darum, das biopsychosoziale Modell und wie Schmerz entsteht letztendlich. Gutes Buch dazu ist Schmerzen verstehen von Mosley und ich weiß nicht, ob es
mit Packen Link mit unten dran. Ja.
Richtig gutes Buch. Und dann gibt es schon mal eine Hausaufgabe, damit man aktiv die ersten Sachen anpassen kann.
Genau, das ist uns wichtig. Also Gespräch mit Education, dann Bewegung sichten und dann, wie gesagt, auch schon mal was für zu Hause mitgeben. Okay. Ich glaube, das ist auch der Weg, wo sich Patienten so am besten abgeholt fühlen, weil ich komme irgendwo hin, möchte nicht nur reden, ich möchte auch, dass auf mich eingegangen wird, dass ich, wenn ich jetzt eine Schwellung habe, dann will ich auch, dass sie sich jemand anguckt. Wenn ich eine postoperative Narbe habe, will ich auch, dass sie sich jemand anguckt. Und je nachdem, was mein Problem ist, dann will ich auch, dass die schmerzhafte Bewegung vielleicht vorzeigen.
Und es gibt noch eine Sache, die ich gerade vergessen hatte. Regeln.
Regeln.
Wir arbeiten häufig mit Regeln damit, weil häufig werden wir gefragt danach, und darf ich jetzt Sport machen? Ich so, natürlich darfst du Sport machen, aber mit gewissen Vorgaben und Regeln.
Okay, und also Schmerzskalen zum Beispiel. Ne?
Zum Beispiel eine 24-Stunden-Regel, danach, also nach der Bewegung darf das Gewebe auch reagieren, weil wir haben ja was gemacht. Ja. Wie stark belaste ich denn überhaupt? Also eine RPI-Skala, Belastung erstmal einschätzen lernen. Mhm. Und mit diesen Sachen an der Hand kannst du dann schon die ersten Sachen umsetzen. Und vielleicht haben wir uns noch nicht das Problem im Detail in der ersten Stunde angeschaut. Aber in der Zeit bist du vielleicht noch 2-3 Mal im Fitnessstudio oder warst 2-3 Mal laufen oder was auch immer. Mhm. Und spürst du schon mal in dich hinein und merkst, ey, vielleicht habe ich die letzte Zeit immer ein bisschen übertrieben. Mhm. Oder das tut gar nicht mehr so weh.
Ja.
Und ja.
Stark. Auf jeden Fall.
Okay, das heißt, erste Stunde ist dann wahrscheinlich 40 Minuten erstmal Anamnese, dann ein bisschen Befundung, Screening und dann natürlich auch irgendwie Training mitgeben oder Plan mitgeben. Okay, dann die zweite Einheit, ist es dann direkt schon Training oder seid ihr da immer noch im Raum an, oder, ne?
Es ist voll unterschiedlich.
Da fängt es an, individueller zu werden, weil dann ist erstmal Fragen aus der ersten Stunde, weil du wirst zugeballert quasi mit Informationen und darfst natürlich immer eine Frage stellen oder sollst auch eine Frage stellen, weil es ist ein Miteinander und wir arbeiten ja an deinem Ziel oder an dem Ziel des Patienten. Also erstmal gucken, hey, wie geht's dir mit diesen ganzen Informationen? Wie war die letzte Woche? Und dann frage ich häufig, was ist dein Ziel für die Stunde? Weil es ist ja deine Stunde und es ist nicht meine Bühne quasi.
Stimmt.
Und dann muss man gucken, wie man am besten zu diesem Ziel kommt. Wenn das was Postoperatives ist, ja, dann fängt man an, den Plan abzuarbeiten. Mhm. Und wenn der Patient noch Fragen hat, dann gehen wir auf die Fragen ein. Schauen uns aber da, würde ich sagen, schon mal Trainingsplan, Bewegungsmuster tiefer an. Mhm. Also wenn jemand sagt, hey, pass auf, mein Knie tut weh bei der Beugung, dann gibt es viele Sachen, die man sich angucken kann. Das ist die Kniebeuge, der Ausfallschritt etc. Und dann werden wir spezifischer.
Verstanden.
Und wenn man dann auf die letzte Einheit quasi geht, dann sollte man wieder gucken, wie hat sich die Problematik angepasst. Einschätzung von uns, gibt es ein weiteres oder sollte es ein weiteres Rezept geben? Wo sind wir gerade? Wie sind wir weitergekommen? Also Reevaluation am besten und eine Empfehlung aussprechen.
Verstanden.
Ja.
Also wenn ich den Patienten gefragt, verstehe ich hundertprozentig. Jetzt ist natürlich das Spannende. Ihr habt jetzt hier echt eine coole Praxis mit großem Trainingsbereich, mit einem eigenen Screening-Raum. Wie schafft ihr es, die Patienten, erstmal, schafft ihr es, die Patienten dann zu konvertieren in euer ursprüngliches Businessmodell? Zu sagen, hey, wir machen Leistungsdiagnostik oder andere Angebote. Und wenn ihr es schafft, dann wie schafft ihr das?
Also, ich glaube, ganz wichtig ist noch, dass man sich bedenken muss, bezüglich so eine Zeitskala sich zu nehmen. Mhm. Ich muss den Patienten immer da abholen, wo er gerade ist. Ja. Wir sind alle in voll dieser Sportbubble und haben hier auch viele Patienten, die hinkommen, sagen, ich möchte eine aktive Physiotherapie. Ne? Also man muss ja nicht immer alle umwandeln, auch zum Aktiven. Viele kommen von sich aus schon und möchten das oder fordern das ein. Es gibt viele, die haben schon mal Physiotherapie erlebt. Die haben vielleicht schon ein bestimmtes Vorwissen und dann geht, bei manchen geht es natürlich nach einem Rezept schon, dass man sagt, okay, du machst das und das und das eh schon. Versuch den und den kleinen Regler umzustellen und dann go. Und dann gibt es aber Patienten, wo man sagt, oh ja, so 10 Stunden Privatrezept sind nötig. Und ich bin vielleicht erst bei Stunde 4 daran, erstmal zu verstehen, wie bewege ich meine Wirbelsäule überhaupt. Und nein, dein Muskel verkürzt nicht und deine Faszien sind auch nicht verklebt. Man muss erstmal super viele Glaubenssätze sozusagen umstrukturieren, bevor er dann sagt, okay, nach der vierten Einheit, ich bin ready für, ich habe verstanden, was Sache ist. Und dann kommt, ich glaube, wenn dieser große Klick kommt, dann sind auch viele sehr offen für, okay, geil, Training, verstanden, ich brauche vielleicht noch eure Expertise, um da ein bisschen reinzukommen. Oder auch so, okay, ja, ich habe verstanden, wenn ich mich auf einen Marathon vorbereite, dann geht's vielleicht nicht mehr nur um Spaß beim Laufen und ich lasse ohne Pulsgurt und alles einfach freien Lauf, sondern dann gehört vielleicht ein bisschen Struktur dafür und dann bin ich auch bereit, Geld für eine Leistungsdiagnostik auszugeben. Aber man muss immer noch sagen, wir befinden uns in einem Bereich, der von der Kasse bezahlt wird. Also es sind ja eher Leute, die kommen hier mit Rezept hin. Und du hast eine Leistung, die wo keine Kaufbereitschaft besteht. Mhm. Und jetzt musst du versuchen, die Leute zu etwas zu bekommen, was fucking viel Geld kostet, wie
ich weiß. Oh, ich würde das ganz anders.
Also, echt?
Ja, ich nein. die Formulierung war eigentlich gut, aber ich würde sagen, wir wollen die Leute nicht dazu bekommen, weil in den allermeisten Fällen kommt dann so, ich habe gesehen, ihr bietet noch Training an. Okay. Was kostet das? Und dann ist so der Punkt, wo die Leute erstmal schlucken, weil die sagen, oh, das kostet ja viel. Mhm. Dann sagen wir, ja, letztendlich zahlt die Kasse ja auch nicht wenig. Und um das alles da zu bieten, wie es hier ist, das muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Und das Diagnostikgerät kostet oder unser Wissen, das ist das Einzige eigentlich, was wir verkaufen. Wir verkaufen hier keine Produkte.
Ja.
Das kostet nun mal. Und ich würde sagen, die Patienten kommen auf uns zu und wir versuchen auch nicht daraus jetzt ein Verkaufsgespräch zu machen. Also
ja,
wir nutzen die.
Ja, wir sind schlechte Verkäufer, muss man sagen.
Eigentlich sind wir
ja
da quasi, da gibt es Spielraum.
Ja, es ist immer so, wie können wir für dich die beste Lösung finden? Ja. Ah nee, ich habe auch noch ein Unternehmen.
Komisch, dass mit 27 noch optimiert aus Potenzial.
Aber es ist kein Verkaufsgespräch. Die Leute fragen uns dann, hey, was kostet das?
Was bietet ihr denn alles an?
Alles.
So viel, ja, Physiotherapie, klar, habe ich jetzt schon besprochen.
Klar.
Dann Leistungsdiagnostik, also erstmal.
Das heißt dann Laktattest.
Genau, Laktatstufentest mit mit oder ohne Trainingsplan. Es gibt ja Leute, die haben einen Trainer, brauchen nur die Daten. Es gibt Menschen, die sagen, ich brauche den Trainingsplan dazu. Und es gibt auch noch die sagen, ich mache Radfahren und Laufen, ich brauche beides. Dann natürlich den Personal Training Bereich. Ich würde sagen, der ist bei uns am stärksten wirklich, wenn es in Richtung Back to Sports geht, beziehungsweise auch gerade so Ausdauersportler, Kraft. Ich habe früher auch viel gemacht, so rein ästhetisch, Optimierung, so gerade bei Mädels, so, weil ich es einfach selbst nachvollziehen konnte. Fühle das aber auch nicht mehr ganz so sehr. Also wirklich nur zu sagen, wir arbeiten jetzt auf das optische Ideal hin. Ich glaube, je älter man wird, desto mehr entfernt man sich von dieser toxischen Vorstellung, obwohl es ja komplett natürlich ist. Dann haben wir noch den Hausbesuchsbereich, der komplett Palliativpatienten ist. Okay. Haben wir noch irgendwas? Es sind vier Bereiche eigentlich.
Ja, es sind vier große Überbereiche. Ja. Aber das Training ist manchmal auch Leute an Bewegung und Fitnessstudio ranführen. Das habe ich auch gerade sehr, sehr häufig. Und da muss man sagen, du kannst nicht nach 3 Einheiten eine perfekte Kniebeuge machen. Mhm. Also nicht mit 100 Kilo. Ja. Das braucht seine Zeit.
Also alles, was passiert hier, ist dann im 1:1 oder in der Gruppentherapie auch. Also
Gruppe haben wir nicht.
Nee, wir haben nur 1:1, weil wir sagen, 1:1 ist eigentlich das Hochwertigste immer, was du haben kannst. Es gibt 2:1 die Möglichkeit tatsächlich. Die wird bisher noch nicht so viel genutzt.
Von uns auch nicht beworben.
Ja. ja, und vorhin hattest du eine Sache noch gefragt. Du hast gesagt, wie sind denn die Anteile in der Therapie? Und wir würden sagen, es ist 10% manuell, vielleicht 10-15%, dann ist es, der edukative Teil sind bestimmt so 30%.
Okay.
Und 60% ist dann Umsetzen, aber Umsetzen heißt jetzt nicht, dass wir hier Kreuzheben PRs und Bestmarken setzen in der Therapie, sondern Technik, Sachen erstmal anschauen, am Detail arbeiten, weil wenn jemand da schon im Fitnessstudio ist, ich glaube ihm, dass er da ballern kann, aber darum geht es ja in den allermeisten Fällen nicht.
Ja.
Also ballern schafft jeder, aber langfristig und nachhaltig und deswegen halt auch dieser Name, darum geht's uns.
Okay, also nachhaltige
Kraft,
nachhaltige
Energie
und
nachhaltig dich bewegen können.
Ja.
Ich glaube, das ist sehr der State of the Art, sagt man, glaube ich.
Ja,
ganz locker aus dem App. dass man sagt.
Ich habe noch so einen Begriff.
Ja, sag mal.
Longevity.
Oh, come on. Ich meine, wir haben jetzt 2024. Es gab eine ganz lange Phase, fand ich jetzt, vom No Pain, No Gain, 5RM Club, so Selbstoptimierung, Self-Care, bla. Ich glaube, wir sind alle voll in diesem, ja, ich will das Beste aus mir rausholen. Es gibt dann eine Ideal-Ich-Version, wo ich hin möchte. Ich wünsche mir manchmal damals, auf der einen Seite, ich hätte Sachen überspringen können, also hätte einen Mentor.
Mit 17 selbstständig.
Richtig. Einen Mentor gehabt, der gesagt, ich nehme mich an die Hand, so als Patient. Die und die Sachen kannst du einfach überspringen. Du musst keine Angst vor dem und dem haben. Lern erstmal die Basics, irgendwie Kreuzheben, Kniebeugen, etc. Und probier diesen anderen ganzen Krimskrams. Den musst du nicht ausprobieren. Du musst nicht auf diese komische Faszienrolle, die dir wehtut. So. Also ich hätte gern jemanden gehabt, der mich aufklärt und der mich schneller an ein bewusstes Training einfach heranführt. Mhm. Ich merke, viele Patienten haben kein Körper, also bewusstes Körpergefühl. Viele haben's, aber manche können sich auch gar nicht einschätzen. Viele können wissen nicht richtig, wo ich was ansteuere oder so.
Ich glaube nicht, dass sie es nicht einschätzen können, aber sie machen sich die Gedanken darüber nicht.
Genau, existiert vielleicht nicht das Bewusstsein für diese.
Wie viel ist 30% Blase. Oder?
Ja. Okay. Genau, und da hätte ich einfach gewünscht, ich hätte zum Beispiel jemanden gehabt, der mir das besser irgendwie erläutert und vor allem auch einen gesunden Blick auf das Ganze schafft. Mhm. Also nicht diesen immer besser, höher, weiter, Selbstoptimierung, Schritt, sondern diesen, ey, slow down, so konzentriere dich erstmal auf diese drei Sachen und du hast so viel Zeit. Also Ende 20 und ich hoffe, dass wir ein langes Leben haben und betrachte, diese Gründung ist gerade so viel auf diesem Zeitstrahlen, das versuche ich manchmal Patienten auch bewusst zu machen. Ja, du hast gerade einen Kreuzbandriss und es ist scheiße, dass du den Marathon dieses Jahr nicht laufen kannst, aber wenn du noch bis 70 eigentlich dieses Hobby oder diese Leidenschaft ausführen willst, dann ist das so viel. Ja. Und es ist kein Stress, ein Jahr raus zu sein und sich Zeit zu lassen. Und ich glaube, man fühlt sich wesentlich besser aufgehoben, wenn man eine Person hat, die einem da so ein bisschen den Rücken frei hält und sagt.
Also nicht immer höher, schneller, weiter, sondern eher nachhaltigen Erfolg sehen.
Voll.
Step by step.
Und der dauert halt.
Ja.
Das ist auch das, aber wo halt auch diese psychologische Ebene halt mit dabei ist, die ich finde, die noch viel mehr geschult werden sollte. Was ist der Grund, dass die Person so handelt? Ne? Also, warum geht jemand 60, 70, 80 Kilometer die Woche laufen bei so einer Geschwindigkeit? Geht es darum, dass ich mich anders nicht mehr fühlen kann? Brauche ich das? Brauche ich den Kurs, wo mich jemand anschreit, laute Musik ist und ich bis zum 200er Puls irgendwie kurz vorm Schlafengehen noch baller? Warum ist mir beim ruhigen Run langweilig? Also was löst das in einem aus? Und das muss verstanden werden einfach.
Ist ja wieder die psychologische Ebene.
Genau,
Wo sind denn Physiotherapie allgemein? Also wir kommen ja irgendwie aus einer Welt, wo wir, haben wir ja auch schon ein paar Mal besprochen, irgendwie Massage, ausziehen, liege, 20 Minuten fertig. Mhm. Was ist euer Bild von der Physiotherapie und wie wollt ihr das auch mitgestalten?
Ich sag kurz was.
Okay.
Ich glaube, unser Bild, oder ich sag jetzt mal mein Bild, ist, glaube ich, im ersten schon ein sehr, sehr fortgeschrittenes Bild, weil ich mich in dieser Blase befinde. Also ich folge auf Instagram lauten Physios, die genauso arbeiten wie wir. Ich habe das Gefühl, boah, es wird voll aktiv, es ist so eine Revolution, so dass es meine Mutter vielleicht noch gemacht hat vor ein paar Jahren, das ist gar nicht mehr existent. Alle haben Bewusstsein für Gesundheit, es geht voll in die aktive Richtung. Ja, das ist aber vielleicht so eine kleine Bubble und da drumherum gibt's noch Deutschland, das Land mit den meisten Physiotherapeuten, wo es langsam zum Umdenken kommt, weil jüngere Ärzte jetzt fertig werden, weil jüngere Physios Praxen aufmachen. Und deswegen, glaube ich, wird das auch alles aktiver. Was ist für mich ist Physiotherapie noch sehr, sehr rückschrittlich hier auf dem deutschen Markt vor allem.
Was meinst du damit?
Dass ich glaube, dass das normal ist, dass wenn man schon 50 ist oder 30, 40 Jahre in seinem Beruf arbeitet, dass man faul werden kann nach hinten raus und sich nicht mehr die Mühe macht, ständig weiterzubilden, fortzubilden oder irgendwann vielleicht noch das Interesse verliert, welche Fortbildungen sind gerade wirklich sinnvoll und nicht nur fancy. Und dass man viel mehr anfängt, auf Erfahrung zu arbeiten als auf dem aktuellen Stand und vergisst, dass Physiotherapie eine Halbwertszeit hat von 5 Jahren oder so, oder dass sich in der Medizin einfach ständig was ändert und dass man sein Ego auch mal runterschrauben muss und sagen muss, es ist jetzt was, wir müssen was anderes machen. Und dass dadurch viele noch viel zu rückschrittlich arbeiten, also viel zu passiv, viel zu sehr die Patienten in der Abhängigkeit zwischen Therapeut und Patienten bringen. Und ich glaube, das ist leider einfach noch echt viel. Und halt immer noch auf so Sätzen beruhen wie, wer halt hat recht, so, danke Placebo macht auch bis zu 70-80% auf, herzlichen Glückwunsch, so. Ja.
Okay. Ja, nee, wie ist dein Bild?
Was war nochmal die Ausgangsfrage?
Also, wie ist dein aktuelles Bild von der Physiotherapie und wie glaubst du, kam, also wo kommt die Physiotherapie her? Wie können wir es gestalten, wo es hingeht auch?
Also sie kommt definitiv aus diesem Streichelzoo, den ich vorhin noch erwähnt habe, dass der Patient irgendwo hingeht und er wird dort geheilt. Es wird die Akupunkturnadel gesetzt und auf einmal ist der Alltag besser. Ja. Oder der Therapeut hat mich manipuliert, mobilisiert, angefasst, er hat mich eingerenkt und seitdem läuft wieder alles. Ganz so einfach ist es nicht, vor allem wenn das Problem länger besteht. Wenn du dich einmal quasi verlegen hast, ja, dann ist es vielleicht kurz die Manipulation und dann 3-4 Tage später geht's wieder. Aber das sind ja die allermeisten Probleme nicht. Es geht dahin, dass, denke ich, der Physiotherapeut der bessere Trainer wird, würde ich sagen, ohne Trainern zu nahe treten zu wollen oder da was Falsches sagen zu wollen, sondern es kommt immer darauf an, in welchem Bezug man das setzt. Ich würde sagen, ein Athletiktrainer ist ein Athletiktrainer. Da habe ich nicht so viel anzustänkern. Aber wenn es um Schmerz geht, und wir mögen den Begriff beide nicht so, Schmerzcoaching, dann sind wir da schon eher die Profis. Das heißt, ich glaube, die Physiotherapie geht in Richtung, der Begriff ist blöd, aber Coaching, Alltagsanpassung, Lifestyle-Änderung, biopsychosoziales Modell umsetzen und Ansprechpartner für Bewegung sein. Vielleicht ist das Wort Ansprechpartner für Bewegung oder Bewegungsexperte. Und vielleicht geht es in ein, also ich denke, dass es da irgendwann hingehen wird, dass es auch zum Teil remote sein kann, also online. Ja. Ich denke nicht, dass alles remote wird, weil der Mensch hat schon nochmal ganz gerne jemanden sich gegenüber, gibt ihm gerne mal vielleicht die Hand, vielleicht auch nicht in Corona-Zeiten. aber es ist schon was anderes, wenn der Patient hier ist.
Ja.
Man kann dann trotzdem nochmal passiv durchbewegen und merkt, das ist trotzdem harter Stopp, wie das der Patient beschreibt, weil auf dem Video kann ich es nicht sehen und fühlen. Ja. Ich sehe nicht genau, wie die Füße stehen, wenn die Kameraperspektive nicht perfekt ist. Mhm. Es verzerrt vielleicht ein bisschen. Ist es ausschlaggebend? Nein, nicht wirklich. Aber irgendwo da wird es sich treffen, dass es ein bisschen digitalisiert wird im Sinne von, du hast einen digitalen Trainingsplan. Ich kann sehen, ob du deinen Trainingsplan gemacht hast. Ich bekomme die Daten vielleicht von deinem Wearable und kann sehen, was deine Apple Watch sagt oder deine Garmin.
Wie heißt das?
Wearable. Ja. und also da ist
die. Ich verstehe, was du meinst. Ich fand, ihr habt vorhin ganz schön gesagt, wo ihr zusammen im Urlaub wart, so eure Big Five, Zweck der Existenz auch von Sustainable Power, irgendwie die Menschen in Gesundheit bringen oder auch in Bewegung bringen. So, und das beschreibt, finde ich, auch ganz gut.
Ja.
Und wo steht ihr denn aktuell unternehmerisch? Also seid ihr immer noch zu zweit oder habt ihr mittlerweile ein Team?
Wir sind zu sechst aktuell. Ja. Das hört sich jetzt extrem viel an nach 10 Monaten. Es sind keine 6 Vollzeitangestellte. Ja. Es ist ein Freiberufler und 5, bin ich gerade richtig? 1, 2, 3. Aktuell sind wir 5 diesen Monat.
Ja.
Teilweise Studenten, Minijobber. Bald kommt der erste Vollzeitangestellte. Also es nimmt auf jeden Fall Fahrt auf, es wird mehr und wir merken jetzt gerade, man muss im Büro nochmal besser koordinieren, aber es wird, also es wächst, glaube ich, auf eine sehr, sehr gesunde Art und Weise.
unser Ziel ist halt auf jeden Fall, die Personen, die wir mit ins Unternehmen nehmen, also die Angestellten, auch langfristig zu halten. Ich glaube, das hätte jeder gerne, der eine Firma hat, ne, weil es kostet immer, wenn Angestellte kommen und gehen. Denke aber, das ist gerade jetzt halt voll Zeit, dass gerade wenn man auch jung als Gründer ist und ein Team aufbaut, man muss einfach mit der Zeit gehen und flexibel sein, auch unterschiedliche Sachen den Angestellten anbieten können. Keiner geht einfach mal hin, sagt, ich mache meine 40 Stunden, gehe nach Hause, danke, arm. Und das für minder, also so ein halb, es gibt sicher immer noch diese Personen, aber es gibt auch viele, die sagen, ey, ich habe auch meine Big Fives gemacht und ich möchte reisen, ich möchte deinen Urlaub, ich möchte nur morgens, ich möchte nur abends, ich bin eher der Typ und der Typ. Man muss darauf eingehen, wir versuchen gerade so eine Zwischenlösung zu finden zwischen, wir versuchen gut auf die Angestellten einzugehen. Deswegen ist es gerade auch mehrere und teilweise manche nur Teilzeit auf Minijob und dann die Personen aber langfristig bei uns behalten zu können und glücklich zu machen, dass sie halt das Team mit aufbauen. Das mag sich jetzt naiv anhören, vielleicht Leute, die schon länger im Business sind, die sagen, ich auch versuche, es ist super anstrengend. Aber ich denke, dieser Aufwand ist es jetzt wert, sozusagen, wir haben jetzt noch die Energie, versuchen auszuprobieren, uns darüber Gedanken zu machen, aber es zahlt sich am Ende aus. Ja. Ja.
Cool. Wir haben schon die Stunde geknackt, wenn ich auf mein Gerät hier schaue. Deswegen biegt man doch mal ab auf die Schnellfragerunde zum Schluss.
Ja.
Ich bin sehr gespannt. Sustainable Power ist in 10 Jahren.
Soll ich?
Ja. Könnte auch ein bisschen ausführlicher beantworten.
Mach du mal. Ich glaube, du kannst dich kürzer fassen als ich.
Wir haben da kurz vorhin drüber gesprochen. Ich habe gesagt, in meinen Augen 3 Standorte. Und auf jeden Fall die Möglichkeit, remote arbeiten zu können. Mhm. Nicht nur für uns, sondern auch für die Angestellten. Ja, Punkt.
Ich glaube, das wäre ein fettes Alleinstellungsmerkmal für Angestellte auch.
Ja.
Weil es ist in der Physiotherapie so gut wie nicht möglich. Ne? Und zu sagen, ey, ich gehe da hin, weil ich habe da meine 4-5 Urlaubswochen und ich kann zusätzlich noch im Jahr vom Ausland arbeiten, weil ich dann derzeit diese Trainingsplanung und so weiter übernehme, ist halt ein fetter Bonus. Also super geil.
Ja, und vor allem wollen wir, glaube ich, als Arbeitgeber cool sein. Es gibt eine Firma, die ich kenne.
Cool,
nein, ganz schön cool. die hat einen Camper für die Angestellten und also sowas finde ich. Ist auch eine coole Sache.
Ich weiß welche.
Ja. den die Mitarbeiter mitbenutzen können, ihren Urlaub damit planen können. Und weiß ich nicht nur, indem wir sagen, ja, ich habe jetzt einen Camper, ich habe den geilsten Benefit und den hat die Firma bezahlt, sondern die Firma nutzt den auch. Und ja, es sieht hier nicht nur cool aus, die Arbeit soll cool sein, das Zwischenmenschliche soll passen. Ich will mit meinem Angestellten oder mit den Teamkollegen auch mal ein Wochenende irgendwo hinfahren können und Spaß haben können.
Ja.
cool. Also dahin wird's.
Also schon ein größeres Team aufbauen. Ja. 3-4 Standorte im ähnlichen Kitzel.
Ja.
Sehr cool. Wenn ihr eine Sache in der Physiotherapie ändern könntet, was wäre die eine Sache?
Ich würde, glaube ich, mehr Zeit nehmen.
Behandlungszeit. Okay. Mehr Behandlungszeit.
Okay. Der Abschluss gehört euch. Was wollt ihr unseren Hörern noch mitgeben?
Boah, ich würde mitgeben wollen, dass sich die Leute da draußen bewegen sollen.
Okay.
Und zwar für immer und sich Ziele stecken, wohin sie sich bewegen wollen. Also nicht nur im Training, sondern auch quasi dieses Big Five for Life Thema. Und sich mal aufschreiben, hey, was ist mein Ziel die nächsten 5 Jahre oder 10 oder generell? Ich glaube, das ist so eine Sache, die ich mit wollen geben würde.
Lebt, Leute. Ihr habt nur einmal diesen einen Körper, lebt einfach. Nehmt das Leben nicht zu ernst, nehmt die wichtigen Dinge ernst. Also eure Gesundheit ist die einzige, die ihr habt. Das solltet man ernst nehmen. Aber relax. Also chill einfach mal.
Cooler Abschluss. Vielen Dank euch zwei für eure Zeit, für die coole Story. Glückwunsch, was ihr aufgebaut habt und vor allem viel Erfolg in den nächsten Jahren.
Deine Zeit.
Physio Vibes. Physio. Physio Vibes. Physio Vibes. Dein Podcast rund um die Physiotherapie. Powered by Kimocho Physiotherapie.